Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Neuer Rekord fürs Bayerler Museum. Das Publikum geht in Scharen und doch schreibt das Museum rote Zahlen. Grosses Interesse am Bahnanschluss. Auf deutscher Seite wächst das Engagement für den Euro-Airport. Abenteuermigranten. Überlegungen zur Wortschöpfung vom Basler Stadtentwickler Thomas Kessler. Und unser Wochengast ist der neue FCB-Präsident Bernhard Häusler.
Ich sage immer, dass man beim Zuhören sich mehr lernt, als wenn man auf der anderen einfach einschwätzt und ihm keine Luft gibt.
Der Bernhard Häusler redet über seinen Verhandlungsstil, seine Ecken und Kanten und über den Dialog mit den FCB-Fans. Das Wetter, morgen ist es grau und regnerisch, es kann bis auf 400 Meter abschneien. Am Mikrofon Martin Jordan. Bei der Fondation Bayerler zu Riechen hat es letztes Jahr einen neuen Besucherrekord gegeben. Über 400'000 Personen sind an die diversen Ausstellungen gegangen. Trotz dem Erfolg schreibt die Fondation rote Zahlen. Die Einnahmen aus den Eintritten können die Kosten bei weitem nicht decken. Und von der öffentlichen Hand, vom Kanton Basel-Stadt und der Gemeinde Riechen, gibt es weniger Geld, als die Fondation darum gebeten hat. Der Gaudenz Wacker hat mit dem Museumsleiter Sam Keller geredet.
Sam Keller, die Fondation Bayerler hat letztes Jahr eine Erhöhung von der Subvention um 1,3 Millionen verlangt. Grossrot hat jetzt kürzlich gerade entschieden, 100'000 Franken mehr, also viel, viel weniger mehr, als sie verlangt haben. Wie kommt das bei Ihnen an?
Wir sind ein privates Museum und wir schätzen es, dass sich die öffentliche Hand mit Subventionen an den grossen Kosten von diesem Museum beteiligt und das unterstützen tut. Das ist für uns einerseits finanziell wichtig, es macht etwa 10% von unserem Budget aus, aber es ist für uns auch ideell wichtig, weil es nämlich eine Anerkennung von unserer Arbeit ist, aber auch davon, von der Leistung, die die Fondation Bayerler von der Öffentlichkeit bringen. Das ist gut, darum ist die Subvention für uns wichtig. Man hat entschieden, dass man uns wieder dort unterstützen, was die Hauptsache ist. Man hat auch entschieden, dass wir zum ersten Mal jetzt dort eine Teuerung ausgleichen, und das sind die 100'000 mehr, und wir danken dafür. Natürlich hätten wir gehofft, dass es mehr sind. Wenn wir mehr bekommen, können wir auch mehr machen, vor allem im sozialen Bereich, im Kunstvermittlungsbereich wäre das natürlich toll. Jetzt müssen wir natürlich das Geld noch jemand anders suchen, das heisst, wir müssen wieder private und Sponsoren und Gönner gewinnen dafür.
Warum braucht denn ein privates Museum, das so bekannt ist, das so viele Besucher und Besucherinnen anlockt, das auch grosszügige Beiträge von Stiftungen kriegt, das auch stolze Eintrittspreise hat vergleichsweise? Warum braucht so ein Museum überhaupt Geld vom Staat?
Ein Museum ist keine Firma, kein kommerzielles Unternehmen, sondern ein kulturelles. Und Kultur zu machen auf höchstem internationalen Niveau, wie das Fondation Bayerler macht, kostet einen Haufen Geld. Je mehr Besucher man hat, desto mehr Kosten hat man und nicht desto mehr Gewinn. Und darum sind wir sehr dankbar, dass wir Bayerler Stiftung und die Stiftung von unserem Präsident Hans-Jörg Wyss haben, wo uns jedes Jahr mit Millionenbetrag eigentlich das Defizit dann nachher entdecken, wo halt entsteht, weil man solche grossartigen Ausstellungen will machen. Und wir sind froh, dass wir das jetzt auch im nächsten Jahr und in Zukunft werden können weiter tun.
Und nochmal, warum muss der Staat da einspringen? Wieso ist das Staatsaufgabe? Man kann ja sagen, es ist ein privates Museum, also müssen Sie schauen, dass Sie private Leute kriegen.
Ja, natürlich darum, weil das, was die Fondation Bayerler leistet, für die Öffentlichkeit natürlich einen grossen Wert hat, oder? Für die Lebensqualität, für die Standortattraktivität, aber vor allem auch, wir sind ein Leuchtturm, ein kultureller, der weit über die Stadt Basel ausstrahlt, und wenn Basel sich keine Kultur und Kunststadt nennen, dann nachher leistet die Fondation Bayerler dazu auch einen Beitrag. Und darum ist es richtig und sinnvoll, weil das Geld hat eine grosse Hebelwirkung und eigentlich mit, sagen wir, einem relativ kleinen Beitrag, wenn wir den Großteil selbst finanzieren, kann der Staat nachher auch sehr viel erreichen.
Sagt der Sam Keller, Direktor von der Fondation Bayerler. Am Sonntag macht das Museum übrigens seine neue Ausstellung auf. Zeigt werden Werke vom französischen Maler Pierre Bonnard. Zu den Nachrichten. Das Baselbieter Polizeikorps hat 10 neue Mitglieder. An einer Feier heute Nachmittag sind 2 Aspirantinnen und 8 Aspiranten zu Polizistinnen und Polizisten befördert worden. Sie alle haben eine einjährige Grundausbildung hinter sich und werden jetzt den verschiedenen Abteilungen von der Baselbieter Polizei zugeteilt. Zum Abschluss von ihrer Ausbildung haben die neuen Polizistinnen und Polizisten noch eine Durchhalteübung gemacht, die 30 Stunden gedauert hat. Wer an der Fachhochschule Nordwestschweiz den Masterabschluss macht, soll an der Uni Basel zum Doktoratsstudium zugelassen werden. Die Uni Basel und die Fachhochschule haben eine Vereinbarung zur Kooperation in Promotionsverfahren abgeschlossen. Im ersten Schritt wird jetzt ein Pilotprojekt im Bereich Life Sciences Nanotechnologie lanciert. Die Uni Basel bekommt Geld von der EU für ein Projekt in der Quantenmechanik. Ans Forschungsprojekt von Christian Schönenberger zahlt EU 2 Millionen Euro. Der Physikprofessor erforscht sogenannte verschränkte Elektronenpaar. Wie die Uni Basel schreibt, soll die Forschung in diesem Gebiet weitere Grundlagen liefern für die Entwicklung des Quantencomputers. Beim Sirenenprobealarm nächste Woche kommt es Basel zu einer Premiere. Im Rahmen eines Pilotversuchs wird zum ersten Mal ein Alarmsystem für Gehörlose und Hörbehinderte getestet. Sobald die Sirenen anfangen zu heulen, werden Gehörlose und Hörbehinderte mit einem SMS über den Probealarm orientiert. Das Basler Sicherheitsdepartement teilt mit, dass sich Interessierte bei der Beratungsstelle für Gehörlose für das Alarmsystem anmelden können. Noch in diesem Jahr soll ein Finanzierungsmodell für den Bahnanschluss an Euroairport vorliegen. Das hat es vor 2 Wochen an einer Medienkonferenz vom Euroairport geheissen. Der Fahrplan ist ambitiös, weil zum Beispiel noch überhaupt nicht klar ist, wie viel Frankreich an das 200 Millionen Euro Projekt zahlt. Und auf Schweizer Seite will der Bund zwar 25 Millionen Franken beisteuern, das sei allerdings zu wenig, hat letzte Woche die Metropolitankonferenz gefunden. Bleibt noch der dritte im Bund, Deutschland. Hans-Rudi Schär.
Es ist zwar nur eine unspektakuläre informative Wanderausstellung mit Schautafeln zum Projekt Bahnanschluss, wo seit gestern im Rothaus Lörrach gastiert. Aber dass sie dort gastiert, noch bevor sie in die Schweiz kommt, hat Symbolwert. Die Lörracher Oberbürgermeister Gudrun Heuteblum.
Ja, für uns ist der Flughafen eine der wichtigsten Infrastruktureinrichtungen und führt auch jetzt schon dazu, dass wir dann Standortqualität haben wie kaum eine Stadt in Baden-Württemberg unserer Größenordnung.
Und darum ist Gudrun Heuteblum froh, dass das Land Baden-Württemberg sich finanziell an dem Bahnanschluss beteiligen will. Was nicht selbstverständlich ist, denn der Flughafen ist ein binationales schweizerisch-französisches Konstrukt. Der Basler Volkswirtschaftsdirektor und Vizepräsident vom Euroairport, Christoph Rutschin.
Er hat jetzt auch gesehen, durch die Finanzzusicherung von Seite vom Land Baden-Württemberg, also 10 Millionen Euro für einen allfälligen Bahnanschluss, das bedeutet natürlich vom EAP auch für Deutschland, dass die erkannt wird.
Und zwar auch über den jüngsten Regierungswechsel raus. Denn die 10 Millionen Euro hat noch der damalige CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger versprochen. Seit letztem Jahr ist mit dem Winfried Kretschmann ein Grüner an der Spitze der Landesregierung. Der Racher Oberbürgermeister.
Baden-Württemberg hat keine Erfahrung mit einer grünen Landesregierung und deswegen wussten wir das nicht unbedingt. Und ein Bahnanschluss zum Flughafen hat für die grüne Politik hohe Attraktivität hinsichtlich der Bahn, aber wenig hohe Attraktivität hinsichtlich der Förderung des Flugverkehrs. Deswegen freue ich mich, wie es ausgegangen ist.
Sprich, die neue Regierung hat im Herbst das Versprechen von ihren Vorgängern bestätigt. Für, fangen wir mal, 10 Millionen. Denn, so der Walter Schneider, Landrat vom Landkreis Lörrach,
ich sage mal, wir erwarten natürlich noch Zusätzliches, weil natürlich die Massnahme wesentlich teurer sein wird.
Nämlich eben etwa 200 Millionen. Nur mehr Geld vom Land Baden-Württemberg zu bekommen, ist nur eine Hoffnung. Denn bis jetzt hat die politische Landeszentrale in Stuttgart am Euroairport nicht die Bedeutung gegeben, wie der Landkreis Lörrach und auch das Regierungspräsidium zu Freiburg. Bis jetzt, sagt Ulrich Rusche, Lörracher Stadtrat und gleichzeitig CDU-Landtagsabgeordneter in Stuttgart.
Da, glaube ich, haben wir einfach in den letzten Jahren sehr intensiv daran gearbeitet, dass sich das, was sicherlich so mal war, nur noch geografisch so darstellt und inzwischen Lörrach, meine ich, sehr deutlich auch auf dem Schirm in Stuttgart ist.
Aus dem aber abzuleiten, dass sich Baden-Württemberg und Deutschland beim Euroairport in Zukunft grundsätzlich im grossen Stil könnten engagieren, findet er aber falsch. Wie auch die Lörracher Oberbürgermeister Heuteblum.
Wir sollten jetzt das Thema Bahnanschluss gut voranbringen und dann wird man sehen, vielleicht auch in der Zukunft, ob es andere Optionen noch gibt.
Die Gudrun Heuteblum, die Lörracher Oberbürgermeister, tönt es an. Der Bahnanschluss ist möglicherweise nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Beteiligung von Deutschland am Euroairport. Ob aus einem binationalen Flughafen bald ein trinationaler wird, mit dieser Frage beschäftigen wir uns dann in der Obersendung am Montag. Es gibt im Moment einen Haufen zu reden. Das Wort, das der Basler Kantons- und Stadtentwickler Thomas Kessler prägt hat. Abenteuermigranten. Der Begriff hat der Thomas Kessler in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gebraucht. Gemeint hat er damit vor allem Flüchtlinge aus Nordafrika, die zur grossen Mehrheit nicht politisch verfolgt, sondern nur auf Party und Action aussiegen. Abenteuermigration. Zu diesem Begriff ein paar Überlegungen in der Glosse vom Geld ins Wacko.
90% der Asylsuchenden seien also aktuell Arbeits- und Obenteuermigranten, lässt sich der Thomas Kessler zitieren. Nur gerade 10% seien wirklich politisch verfolgt. Die grosse Mehrheit käme in die Schweiz, um hier überwintern. Im besseren Fall zum Geld verdienen, im schlechteren Fall zum Delinquieren. Oder zum auf die Pauke hauen, zum Beispiel richtig Party machen. Mit Alkohol und Frauen, wie der Stadtentwickler im Blick präzisiert. Obenteuermigranten. Mit seiner prägnanten Wortkreation hat es der Migrationsexperte Thomas Kessler geschafft, eine alte Diskussion endlich neu anzukurbeln. Kaum verwunderlich sind Reaktionen. Links ist empört, bürgerliche applaudieren. Mal abgesehen von der politischen Wertung, der Thomas Kessler verweist selber darauf, dass Obenteuermigration an sich nichts Neues ist. Bis zurück ins Mittelalter hat er diese Art von Jungmännersafari in einem Interview auf Telebasel verwurzelt. So weit zurück hat der Basler Stadtentwickler allerdings gar nicht müssen suchen. Er, der als Zürcher nach Basel migriert ist, hat auch hier schon für sich die fröhliche Seite vom Leben entdeckt. An einem Konzert in der besetzten Villa Rosenau zum Beispiel, wo er allerdings verjagt worden ist. Ob es dort auch Alkohol und Frauen gegeben hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Aber immerhin, eine Party hat es dort offenbar zu feiern gegeben. Insofern ist auch der Thomas Kessler selber ein Obenteuermigrant.
Eine Glosse vom Gaudenz Wacko. Sie hören das Regionaljournal Basel. Es ist 18 vor 6 Uhr, Zeit für unseren Wochengast. Seit knapp zwei Wochen ist der Bernhard Häusler Präsident vom FC Basel. Er ist an der letzten Generalversammlung zum Nachfolger von der Gigi Öhri gewählt worden. Seit 2004 ist der Bernhard Häusler im Vorstand vom FCB, davon ist er 6 Jahre Vizepräsident gewesen. Der 48-jährige Familienvater ist Anwalt und Partner in einer Wirtschaftskanzlei. Er ist seit 1893 der 46. Präsident in der Geschichte vom FC Basel. Ich wollte von Bernhard Häusler als erstes wissen, was in der kurzen Zeit, seit der FCB-Präsident ist, überraschend passiert ist, wo er nicht damit gerechnet hat.
Ja, vielleicht überraschend, aber das hängt nicht wirklich mit meinem Amt als Präsident zusammen. Es sind die ein oder anderen Offerten im Transferbereich gekommen, aber das sind Überraschungen, die sich alle halb Jahr wiederholen. Immer wieder von anderen Clubs. Aber in dem Sinn kann ich nicht wirklich sagen, dass grosse Überraschungen eintreten sind im Zusammenhang mit meiner Person, seit ich Präsident bin.
Sind Sie auf alles gefasst, was da könnte auf Sie zukommen?
Das werden wir dann sehen, aber man kann nie im Leben auf alles gefasst sein. Aber wenn man so sagen, ich freue mich auf all das, was auf mich zukommt, und wir werden dann probieren, gemeinsam die Herausforderungen zu meistern, die dann kommen.
Und vor was haben Sie den grössten Respekt?
Ja, von der Institution FCB als solches und vom Wissen, was er für eine Bedeutung hat für die Stadt und für die Region. Das nötigt einem schon eine ziemliche Portion Respekt ab.
Und das ist ein bisschen Last auch, die auf Ihren Schultern liegt?
Ja, Respekt, sage ich, ist, glaube ich, der richtigere Ausdruck. Eine Last, das bremst. Das ist, oder wenn man will sagen, ist es zum einen Teil eine Last, aber dann gleichzeitig auch eine Motivation und Freude. Und von dem her, nein, ich sehe es mir einfach als eine ehrenvolle, schwierige Aufgabe.
Gestern Nachmittag hat der FCB ein Symposium organisiert, das sich mit dem Thema Fußballfan, Fankultur und Sicherheit beschäftigt hat. Was haben Sie selber an diesem Symposium gelernt?
Ja, als allererstes habe ich gelernt, dass es mal spannend ist, wenn man sich mal gegenseitig sieht, den ganzen Nachmittag lang und nicht nur oberflächlich über ein Thema redet. Wie beim einen oder anderen, oder bei der einen oder anderen hat die Augen ein bisschen aufgehen und vielleicht das eine oder andere ein bisschen sich relativiert, wo man amigs nur so über grosse Buchstaben in den Zeitungen liest. Ich habe auch gelernt, dass es gut ist, wenn man die Leute zusammen in einen Raum nimmt, wo zum Teil auch andere Meinungen haben. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und von dem her mache ich für mich, respektive vor allem ziehe ich für den FCB, ein sehr positives Fazit aus diesem Nachmittag.
Sie sind seit dem 13. Mai 2006, wo es nach der Finalissima gegen den FC Zürich im Jockeli zu schweren Ausschreitungen kam, ist voll drinnen im Thema. Dort haben Sie vom Vorstand aus angefangen, mit der Fangruppe den Dialog aufzunehmen. Wie steht es heute um den Dialog mit den Fans?
Der läuft nach wie vor, der funktioniert, meine ich. Es ist ein Prozess, eine Arbeit, die nie endet. Es ist auch eine Arbeit, das muss man ganz klar sehen, in dem Bereich, wo man nie kann sagen kann, man hat jetzt Erfolg und damit müssen wir nur noch so weitermachen wie bis jetzt. Es ist, man kann vielleicht auch sagen, ein bisschen undankbar, weil man letztendlich immer nur daran gemessen wird, wenn etwas Negatives passiert. Also all die Hunderte von Spielen in der Schweiz, wo überhaupt keine Ereignisse haben, die führen zu überhaupt keinen Kommentar. Das ist vor allem schwierig für die Leute, die an der Front sehr viel leisten, damit eben wenig passiert. Vor allem die Leute in der Fernarbeit. Aber der Dialog, um ihre Frage zu beantworten, der läuft und funktioniert sehr gut.
Und wie muss ich mir den Dialog vorstellen? Laden Sie da persönlich alle Fangruppierungen ein oder sind das Einzelgespräche oder wie findet das statt?
Natürlich ist der Dialog sehr fokussiert auf den Kontakt mit diesen Gruppen in der Muttenzerkurve. Wir wissen aber, dass es im ganzen Stadion viel mehr, viel Tausende von Fans gibt, die vielleicht der eine oder andere findet, es wäre schön, man würde mit mir auch ein bisschen intensiver Dialog führen, aber das ist ja so wie in einer Familie. Man hat verschiedene Kinder und vielleicht kümmert man sich halt dann ab und zu am meisten ums Pflegebedürftigste. Und die Muttenzerkurve ist nun einfach ein spezieller Teil in unserem Stadion, spezielle Menschen. Und Sie müssen sich nicht vorstellen, dass da Leute aufgeboten werden, zum Dialog führen, sondern das findet sehr, sehr viel informell statt. Auch gestern oben nach dem Fanforum hat man sich noch kurz gesehen, haben noch vielleicht ein Bierchen zusammen getrunken und über das eine oder andere geredet.
Man sollte es eben immer wieder sagen, die grosse Mehrheit von den FCB-Fans verhalten sich so, wie man es von Fußballfans erwartet. Anständig, respektvoll. Es gibt aber auch eine kleine Minderheit, die ein Problem macht. Wie viele so Leute gibt es heute noch, wo man ein Auge drauf haben muss, weil man weiss, dass sie könnten gewalttätig sein?
Das ist eine schwierige Frage und ich habe grundsätzlich schon Mühe mit der Unterscheidung in gute und schlechte Fans oder gute und böse Fans. Darum kann ich die Frage in dem Sinne auch nicht beantworten. Es gibt viele Menschen, die im Fußballstadion das eine oder andere suchen als Ventil. Und darum ist so prozentuale Angaben sind schwierig. Ich weiss zum Beispiel auch nicht, wie viele Leute sich auf der Haupttribüne am Fußballmatch so aufführen, wie man es eigentlich nicht möchte. Und von dem her kann ich die Frage in Prozent nicht oder auch nicht in absoluten Zahlen beantworten.
Und wenn Sie sagen, Sie machen keinen Unterschied zwischen guten und bösen Fans, das heisst, Ihnen sind alle willkommen im Stadion?
Nein, ja, also natürlich sind grundsätzlich alle willkommen, solange sie sich an unsere Stadionordnung halten. Und solange sie im Club nicht schaden. Und das ist die erste Voraussetzung. Und wir sanktionieren all die, die sich nicht an die Stadionordnung halten, die eben nicht bereit sind, sich an die Regeln zu halten. Aber wie gesagt, die Erfahrung zeigt einfach die Aussage, wir haben 200 schwierige oder 75 gewaltbereite, die ist per se falsch, weil die Zusammensetzung von den Fans und von den Leuten, die mitreisen an Match, zum Beispiel auch bei den Auswärtsspielen, je nachdem einmal ganz eine andere ist. Und dann hat man vielleicht an einem Match mal 30 oder 40 gewaltbereite oder vielleicht sogar gewaltsuchende. Und dann müsste die Frage zurückgestellt werden, sind das überhaupt FCB-Fans oder was verstehen wir unter dem Namen FCB-Fan? Ein sehr, sehr komplexes Thema, darum bin ich gegen jede Vereinfachung.
Bernhard Häusler, am Symposium gestern Nachmittag haben Sie eine Charta vorgestellt, die in einem zweijährigen Prozess entstanden ist. In dieser Charta heisst zum Beispiel, dass der FCB jede Form von Gewalt ablehnt und gegen Rassismus, Sexismus und Antisemitismus ist und gegen die Kriminalisierung der Fans. Das steht jetzt einmal auf einem Papier. Wie sehen jetzt Daten aus, um diese Zielsetzung zu erreichen?
Ja, es ist eine Charta. Es ist nicht eine konkrete Zielformulierung oder sogar ein Reglement, wo man sagen, wir messen jetzt das Verhalten von jeder Mitarbeiterin und von jedem Mitarbeiter vom FCB da dran. Oder noch verrückter, wir messen das Verhalten von jedem Zuschauer vom FCB an diesen Punkten. Das wäre völlig überrissen, völlig unrealistisch. Und man würde jetzt schon wissen, dass wir früher oder später scheitern. Es wird immer Einzelereignisse geben, wo wir müssen leider feststellen, das entspricht nicht unserer Charta. Wir sind dadurch nicht naiv oder realitätsfremd. Die Charta soll uns als Wegweiser dienen, als eine Art Code of Conduct vom FC Basel, wie wir uns sehen, eine Selbstreflexion. Und soll vielleicht beim einen oder anderen, der sagt, ich bin FCB-Fan, ihn auch zum Andenken anregen und überlegen, ja halt, die Institution hat gewisse Werte, es ist ein Wertekonsens und eigentlich möchte ich mir auch gerne an die Werte halten und das ist ein bisschen das Ziel von dieser Charta.
Und wie wird die Charta in die Fans reingetragen? Sollen die das mal lesen, unterschreiben nehmen oder wie soll das laufen?
Nein, also ganz bestimmt nicht unterschreiben. Es ist keine Charta für die Fans. Es ist eine Charta vom FC Basel. Wir haben über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die werden das nicht müssen oder sollen unterschreiben. Aber wir werden das beispielsweise auf unserer Website in angemessener Art und Weise publizieren und dann werden wir es aber auch an der richtigen Ort immer wieder platzieren. Und es geht vor allem darum, dass wir in unserem Verhalten uns immer wieder an der Wertekonsens orientieren oder daran denken. Das ist viel wichtiger, als dass man das jetzt irgendwie an jeden Ecken aufschlägt.
Kein Wort heisst in dieser Charta zu der Pyro. Und das, obwohl der Stadionsprecher ja an jedem Match immer wieder darauf hinweist, dass es verboten ist, die Fackeln abzubrennen. Warum hat man das Thema Pyro aus dieser Charta ausgeklammert?
Ja, weil Pyro ist für sich kein Wert oder kein Unwert. Sonst hätte man müssen auch schreiben, wir sind gegen das Stechen mit Messer oder dann hätte man auch müssen sämtliche denkbare Delikte, die könnten im Stadion begangen werden, hätte man müssen uns davon abgrenzen. Das ist nicht die Idee von der Charta. Da geht es um Wert von einem Unternehmen, wo wir uns dazu bekennen. Und das sind doch ein bisschen übergeordnete Werte, als nur auf die Frage Pyro ja oder nein. Wir wissen, das ist verboten im Stadion und das setzen wir auch durch.
Das Gesetz verbietet eben das Abbrennen von Pyro. Das wissen Sie als Jurist besser als andere. Trotzdem sind Sie, glaube ich, tolerant in dieser Frage und sind nicht gegen ein absolutes Pyroverbot in den Stadien.
Doch, wir haben das absolute Pyroverbot. Ich bin dagegen, und das muss man einfach klar differenzieren, ich bin dagegen, dass die Verwendung von Pyro, die normale Verwendung von Pyro in Verletzung vom Sprengstoffgesetz dazu führt, dass der Mensch kriminalisiert und sozial geächtet wird wie ein Schwerverbrecher. Ich bin dagegen, dass man probiert, zur Durchsetzung vom Pyroverbot ganze Fankurven kollektiv zu bestrafen, pauschal zu kriminalisieren. Und ich bin nicht da dagegen, gegen beides, weil ich irgendwie Pyros schön finde oder lustig oder toll, sondern ich überzeugt bin, dass mit dieser Art Umgang mit dem Delikt, dem Pyroverbot gemäss Sprengstoffgesetz, wir viel grössere Probleme schaffen. Und wir jetzt in der Vergangenheit, glaube ich, gesehen, dass wir uns damit grössere Probleme schaffen. Ausschreitungen, gewaltbereite Auseinandersetzungen bei den Eingängen und so weiter. Und das Einzige, was wir eigentlich fordern, ist, ein gesundes Augenmaß zu haben, wo sie alle würden auch haben, außerhalb vom Fußballstadion, und wo man scheint, im Fußball ein bisschen verloren zu haben.
Könnte sich an dieser liberalen Haltung etwas ändern, wenn es dann einmal plötzlich ganz einen schweren Unfall gibt, mit jemandem mit schweren Verletzungen im Spital, vielleicht, der sogar daran stirbt?
Die Frage zeigt mir schon, dass ich mich offenbar nicht klar ausgedrückt habe. Ich habe nicht gesagt, wir haben eine liberale Haltung. Es gibt den Pyroverbot gemäss Sprengstoffgesetz und wir sind für die absolute Durchsetzung von dem Pyroverbot. Punkt. Und damit ist eigentlich die Frage auch beantwortet. Ich habe nicht gesagt, ich bin dafür, dass man Pyros frei abzünden im Stadion, oder ich habe Freude, wenn sie abzünden werden. Ich habe nur gesagt, man soll das Pyrodelikt genau so bestrafen, wie es angemessen ist, gemäss dem Gesetz, und man soll nicht den Einzelnen kriminalisieren oder sogar, und das ist vor allem momentan die Tendenz, ganze Gruppen kriminalisieren. Das hat also überhaupt nicht mit einem einzelnen Unfall zu tun. Ein einzelner Unfall ist eine Katastrophe in sich. Aber hat mit dieser Haltung gegenüber dem Pyroverbot nichts zu tun.
Bernhard Häusler, Sie wirken auch in diesem Gespräch beherrscht, kontrolliert, ruhig, auch freundlich immer. Ich frage mich einmal, wo sind Ihre Ecken und Kanten?
Ja, ich glaube nicht, dass ich ohne Ecken und Kanten bin. Gegenteil, ich glaube, auch wenn Sie jetzt jemanden würden fragen, der gestern mir auch wieder zu diesem Thema zwei, drei Fragen gestellt hat, wenn sie mich in meiner Reaktion gesehen hätten auf gewisse Berichterstattungen auch in anderen Medien, wo polemisiert wird, wo in menschenverachtender Weise ganze Fangruppierungen diskriminiert werden, in einen Korb geworfen werden von Chaoten, von Mob, wo man jedes Augenmaß verliert, jeden Anstand, dann erleben sie mir auch, dass ich nicht ohne Ecken und Kanten bin. Und dann kann ich auch von ein oder anderem Mal relativ emotional werden.
Zeigt sich's auch in Verhandlungen zum Beispiel? Sind Sie ein harter Verhandlungspartner?
Ich hoffe, dass das so ist, was heisst ein harter Verhandlungspartner? Ich glaube, da hat jeder seine Strategie und seine Art und Weise. Ich bin ein Verhandlungspartner, der gerne gegenüber auch die Luft lässt, sich zu äußern, weil ich immer sage, dass man beim Zuhören an sich mehr lernt, als wenn man auf der anderen einfach einschwätzt und ihm keine Luft gibt, dann kommt man eher nicht zum Ziel. Aber jeder hat dort seine eigene Strategie.
Bernhard Häusler, für den FCB geht es am Sonntag in einer Woche nach der Winterpause wieder mit der Meisterschaft los, mit dem Heimspiel gegen Sion. Was wäre das Geschenk, das Sie als neuer Präsident Ende Rückrunde am liebsten würden entgegennehmen?
Das ist eine einfache Frage, natürlich. Das Geschenk als neuer Präsident für die Mannschaft, für den Staff, für alle, die im Club arbeiten, für die ganze Region, wäre der Meistertitel. Der erste Hattrick kurz vor dem 120. Geburtstag, das wäre ein gewaltiges Geschenk, das die Mannschaft könnte uns allen machen. Und alles, was darüber aus wäre, wäre nur noch mehr als ein grossartiges Geschenk an die Saison.
Und wenn Sie von den Fans noch ein Geschenk bekämen? Was wären denn das Liebste?
Von den Fans ein Geschenk. Die Fans schulden mir keine Geschenke. Also von dem her habe ich da nicht einen konkreten Wunsch, weiterhin hinter der Mannschaft zu stehen, weiterhin mit einer gewissen Vernunft und Menschenverstand durch Fußball begleiten, beim einen oder anderen Mal, wo man provoziert wird oder das Gefühl hat, man sei provoziert worden oder selber auch provozieren möchte, einmal innehalten und daran denken, dass der FCB da ist und auch hinter seine Fans steht und dass man darum vielleicht das eine oder andere Mal unterlässt, weil im Club oder im Ansehen vom Club um den ganzen Fußball würde schaden.
Seit der Bernhard Häusler seit knapp zwei Wochen neuer Präsident vom FC Basel. 3 vor 6 im Regionaljournal Basel, hier noch das Wichtigste von der Sendung. Die Fondation Bayerler zu Riechen hat letztes Jahr so viel Publikum angezogen wie noch nie. Über 400'000 Leute sind an die diversen Ausstellungen gegangen. Trotz der Einnahmen aus den vielen Eintritten schreibt die Fondation rote Zahlen und ist auf private Sponsoren und öffentliche Gelder angewiesen. Auf deutscher Seite ist das Interesse am Euro-Airport gross. So will sich die neue grüne Landesregierung von Baden-Württemberg weiterhin am Bahnanschluss vom Euro-Airport beteiligen. So wie das die Vorgängerregierung schon versprochen hat. Und jetzt zum Wetterbericht von SF Meteo mit dem Thomas Bucheli.
Es bleibt in der Nacht und am Morgen den ganzen Tag stark bewölkt. Zuerst gibt es aber keine oder höchstens nur vereinzelte kleine Nieselregen oder ein paar Schneeflocken. Ab montagem Mittag wird es aber verbreiteter und häufiger nass. Im Oberbaselbiet fällt zeitweise Schnee, aber sogar am Rhein kann es im Regen innen ab und zu Schneeflocken haben. In der Nacht sinken die Temperaturen auf knapp 0 Grad. Morgen gibt es mit ein bisschen Beisen in Basel maximal 5 Grad, das Liestel 3 und das Rhöneberg noch 2 Grad. Am Sonntag fällt am Morgen noch zeitweise Schnee oder Schneeregen, dann wird es aber bald überall trocken. Von der Sonne ist aber auch am Sonntag kaum etwas zu sehen und wegen der Beisen gibt es noch höchstens 0 bis 2 Grad.
Das war die Obensendung vom Regionaljournal Basel mit Martin Jordan. Wir melden uns morgen oben um 17:30 wieder. Schon über Mittag hören Sie aber die gemeinsame Sendung von allen Regionaljournalen.
Regional Diagonal. Morgen mit einem neuen Zürcher Angriff aufs Schulfranzösisch.
Im Französisch kommen Sie an einen gewissen Punkt, wo der ganze Unterricht eigentlich im Sand verläuft.
Schwache Sechsschüler soll man nicht mehr plagen mit dem Passé Composé und so weiter. Ein Vorschlag, den man in der Romandie für einmal erstaunlich Klasse nimmt. Außerdem heben wir den Solothurner den Spiegel vor. Die sagen konfliktscheuch und
ja, verschlafen ist dir, glaube ich, der richtige Eindruck.
Behauptet ein Wirtschaftshistoriker und beleidigt mit dem Niedergang von der ehemals stolzen Solothurner Industrie. Und Fondation Bayerler. Ein Leuchtturm von der Basler Kultur, der ausstrahlt in die Halbwelt mit Hunderttausenden von Besuchern jedes Jahr. Aber rendieren tut es nicht, trotz Staatsmillionen. Regionaldiagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS 1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.